ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Schmutziges Geschäft. Der Kampf um Rohstoffe der Zukunft.
Jetzt gibt's quasi ein bisschen Chemie-Nachhilfe bei uns. Scandium, Promethium, Samarium, so heißen einige der seltenen Erden. Diese Metalle werden benötigt für vieles, mit dem den drängenden Fragen unserer Zeit begegnet werden soll. Für die Energiewende. Denn solche seltenen Erden braucht man auf jeden Fall, um die Rotoren für Windräder zu bauen, Solarzellen und Batterien für Elektroautos und natürlich auch Handys. Denn auch für die Digitalisierung, die in immer mehr Bereiche unseres Lebens vordringt, sind diese chemischen Elemente elementar. Christoph Kepler erklärt uns die seltenen Erden.
Sie sind gar nicht so selten, wie der Name sagt, aber man kommt nur schwer an sie ran, die seltenen Erden, erklärt Martin Erdmann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR.
Es sind 17 verschiedene Metalle, die chemisch zwar sehr ähnlich sind und immer miteinander verbunden vorkommen. In den Mineralen, in den Erzen kommen sie immer, zwar in unterschiedlicher Zusammensetzung, aber immer zusammen vor. Und sind gleichzeitig auch mit radioaktiven Elementen wie Uran und Thorium verbunden und müssen, um sie dann zu den Rheinmetallen zu verarbeiten, aufwendig weiterverarbeitet werden.
Seltene Erden gibt es weltweit an vielen Stellen, aber es sind immer nur ganz geringe Mengen im Gestein. Daraus müssen sie mit großen Mengen an Säure herausgeholt werden und es fallen auch leicht radioaktive Abfälle an. Der Aufwand lohnt sich aber, denn sie werden gebraucht für die Energiewende oder die digitalen Medien, zum Beispiel für Magneten in E-Automotoren oder Windkraftgeneratoren oder für die Farbe Rot in Plasmabildschirmen. Ohne sie würde sich kein Windrad drehen, keine Solarzelle arbeiten, kein Elektroauto fahren. Kein Handy würde funktionieren, kein Notebook, kein Bildschirm. Jan Giese von der Frankfurter Firma Tradium, die mit seltenen Erden handelt.
Der absolute Großteil unserer Lieferanten sitzt in China, unserer Partnerunternehmen. Das hat eben damit zu tun, dass China absoluter Vorreiter gewesen ist auf der Separierung, auf der Technologie der Separierung der seltenen Erden.
China ist mit Abstand weltweit größter Exporteur von seltenen Erden, hat quasi das Monopol. Aber die giftige Chemie und die Radioaktivität zerstören eben die Umwelt. China hat in den letzten Jahren seine Exportgesetze verschärft. Seit kurzem dürfen keine Maschinen mehr exportiert werden, mit denen seltene Erden gewonnen und getrennt werden können. In Nordschweden und in Nordfinnland sind kürzlich große Vorkommen von seltenen Erden entdeckt worden. Ab 2027 sollen in Schweden und schon ab 2025 in Finnland seltene Erden abgebaut werden. Die müssen dann auch in Europa bleiben, meint Experte Martin Erdmann.
Das Entscheidende ist eigentlich auch, dass die Weiterverarbeitung dann auch in Europa stattfindet, damit nicht die Konzentrate nach China zur Weiterverarbeitung exportiert werden müssen, sondern die Weiterverarbeitung zu Metallen und dann auch schlussendlich zu Magneten in Europa stattfinden kann.
Damit wäre Europa unabhängiger von China. Denn der Bedarf an seltenen Erden für die erneuerbaren Energien wird sich in den kommenden Jahren vervielfachen. Und Alternativen wie Recycling, etwa aus alten Handys oder Windrädern, oder Ersatzstoffe für seltene Erden, so weit ist die Forschung noch lange nicht.
Unsere Erde und der Kampf um die Rohstoffe, das ist auch der Titel des heutigen ARD-Thementages. Im Zentrum steht der zentrale geopolitische Konflikt unserer Zeit. Das weltweite Wettrennen um die Rohstoffe der Zukunft. Europas Industrie braucht für den Green Deal dringend Lithium, Kupfer und so weiter. Aber die Recherchen eines ARD-Thrillers und einer Dokumentation belegen, auf der Jagd nach den kritischen Rohstoffen werden Menschenrechte verletzt, die Umwelt zerstört und Politiker bestochen. Der Thementag zeigt in seinem Fernsehfilm Am Abgrund heute Abend um 20.15 Uhr und mit der gleichnamigen Doku im Anschluss um 21.45 Uhr, wie deutsche Abgeordnete und Industrielle ihre Werte aufgeben, um den Wohlstand zu sichern. Daniel Harrich ist investigativ Filmemacher und der Regisseur des Spielfilms und der Dokumentation. Ich habe ihn vor der Sendung gesprochen. Herr Harrich, für den Fernsehfilm und für diese Doku haben Sie und Ihr Team jahrelang recherchiert. Sie sind tief vorgedrungen in die illegalen Geschäfte von deutschen Politikern mit diktatorischen Regierungen im Kampf um die Rohstoffe. Wie groß ist denn das Problem?
Naja, das Problem ist, dass es nicht nur eine Einbahnstraße ist. Das Problem ist nicht nur, dass Länder wie Aserbaidschan oder Katar oder Saudi-Arabien europäische Abgeordnete bestechen wollen, um sie zu beeinflussen, sondern dass es auch in unserem Interesse ist. Es ist auch in unserem Interesse, weil wir eben nicht genau hinschauen wollen und weil wir eben nicht genau wahrhaben wollen, dass diese Länder nicht so demokratisch sind, dass diese Länder Autokratien, Diktaturen sind. Weil wenn wir das offen sagen würden, dann müsste man über Sanktionen oder über eben Einschränkungen, Strafen reden und nicht über Rohstoffdeals.
Würden Sie praktisch sagen, wir können uns unsere Werte eigentlich gar nicht leisten?
Nee, die Frage ist ja, welchen Preis sind wir dazu bereit zu zahlen für den Erhalt der Arbeitsplätze und des Wohlstands hier bei uns? Und wir sind im Rahmen der Transformation und auch der Elektromobilität, die ja dazu gehört, in einer Situation, auf die wir nicht vorbereitet waren. Wir haben als Deutschland auf wirtschaftlicher, auf politischer Ebene immer über Jahrzehnte jetzt Bergbau, Rohstoffgewinnung nach außen gelagert. Also ein traditionelles Bergbauland, das eben jetzt eher zum Einkäufer geworden ist, was ja auch praktisch war. Man hat die Rohstoffe zeitgerecht zum günstigen Preis auf dem Weltmarkt jederzeit kaufen können. Das hat sich jetzt massiv verändert. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir dem Ganzen hinterherjagen. Und vor allem der Markt ist weltweit leer gekauft. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir die Bittsteller sind, wo wir versuchen, irgendwie an Rohstoffe zu kommen, an diese Stürfrechte, an diese Rohstoffrechte. Und das bringt uns natürlich in die Situation, dass man plötzlich Länder wie eben Aserbaidschan plötzlich wieder zusätzliche geostrategische, geopolitische Relevanz bekommen.
Wie überraschend fanden Sie in diesem Zusammenhang das Ausmaß politischer Korruption?
Für mich ist das alles atemberaubend spannend gewesen oder bis heute noch eigentlich unverständlich, weil wir befinden uns ganz offensichtlich in einer Situation wie des Kaisers neue Kleider. Es ist eine Situation, in der uns eigentlich allen der Politik bewusst sein muss, dass das mit den Rohstoffen nicht so klappt, dass da einfach um die gesteckten Ziele in der Zeit zu erreichen, es daran schon scheitern könnte. Es ist der Wirtschaft ganz klar bewusst und es ist auch uns Medienschaffenden, nachdem wir jetzt da recherchiert haben ein paar Jahre, auch relativ klar, dass es daran hakt. Das Problem ist nur, es sagt keiner, dass der Kaiser nackt ist. Ja. Es spricht keiner aus. Und genau deswegen ist es so wichtig, dahin zu schauen, weil es ja Teil der Wahrung der Demokratie ist, genau dahin zu schauen, wo es wehtut. Das ist unser Auftrag im Öffentlich-Rechtlichen, das ist unser Auftrag als Medienschaffende. Und um den Kreis zu schließen auf Länder wie eben Aserbaidschan oder eben auch Katar, dort ist diese Art des Journalismus hier überhaupt nicht möglich.
Dieser Fernsehfilm basiert auf den investigativen Recherchen zu den Ermittlungen gegen ehemalige Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des Europarates. Gegen zwei von ihnen hat die Generalstaatsanwaltschaft München jetzt Anklage wegen Korruption erhoben. Was haben Ihre Recherchen dazu beigetragen?
Ich sag mal, der mediale Druck und das Interesse rundherum hat sicherlich nicht geschadet. Was wir klar sagen können, ist auch vorletzte Woche bei der Premiere von Am Abgrund im Deutschen Bundestag wurde angekündigt, dass es ganz dringend eine Gesetzesverschärfung des Paragraphen 108f im Strafgesetzbuch, das ist Korruption der Abgeordneten, erfolgen muss. Das heißt, eine Gesetzesverschärfung und das ist absolut auch mit auf unsere Recherchen zurückzuführen. Und darauf, muss ich sagen, bin ich ziemlich stolz.
Wir brauchen die Rohstoffe für die Zukunft für E-Autos, Smartphones oder Windkraftanlagen. Welche Lehren muss man denn ziehen aus Ihrer Sicht?
Naja, die Frage ist ja, wie kann das funktionieren? Wie können wir? Und ich bin voll davon überzeugt, wir müssen einen Weg finden, die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Wir müssen den CO2-Fußabdruck reduzieren. Und die Frage ist, ob der aktuelle Weg, Gleiches mit Gleichem zu ersetzen, das heißt große SUVs mit Benzinmotor, also Verbrennermotor klassisch, ob jetzt die durch Elektroantrieb zu ersetzen die richtige Strategie wäre. Ich bezweifle es. Ich denke, man muss umdenken. Es geht um die Frage Energiemix. Es geht um die Frage auch des geringeren Konsums. Es geht um die Frage der Entwicklung von Recycling-Technologien, dieser immer wieder erwähnten Kreislaufwirtschaft, die irgendwo entstehen muss. Das steckt alles leider noch in den Kinderschuhen. Wir bleiben aber dran und das ist ja auch Teil dieses ARD-Themenschwerpunkts wieder, zu sagen, wir fangen jetzt damit an, wir decken auf, wo die Schwierigkeiten liegen und bleiben jetzt die nächsten Monate ganz eng an den Entwicklungen dran, schauen, wo es hingeht auf politischer Ebene, auf wissenschaftlicher Ebene und schauen, dass wir da einfach in die Zukunft blicken können und eben auch Ausblick geben können.
können Sie sich vorstellen, dass seltene Erden aus Frankfurt kommen? Aus dem Industriepark in Frankfurt-Höchst könnten künftig tausende Tonnen Lithiumhydroxid kommen. Das Lithium wird in der deutschen Autoindustrie dringend gebraucht für Batterien von Elektroautos. Und bisher kommt dieser wertvolle Stoff vor allem aus Australien, China und Lateinamerika. Aber unter dem Oberrheingraben zwischen Basel und Frankfurt liegen offenbar große Vorkommen in 3 bis 5 Kilometern Tiefe. Diese Vorkommen will eine Firma aus dem Thermalwasser rausholen, und zwar klimaneutral. Das klingt ja erstmal gut. Ob es so gut ist, wie es klingt? Jens Borchers hat nachgefragt.
Kurze Beschreibung. Das sind die beiden Bohrungen. Die mit dem Motor oben drauf, das ist die Produktionsbohrung. Da geht ein Gestänge 700 Meter tief in die Erde und pumpt das Wasser nach oben.
Horst Kreuter erklärt, wie er mit dem Unternehmen Vulkan Energieressourcen das Lithium aus dem Boden unter uns herausholen will. Kreuter, selbst Geologe, hat die Firma 2018 mitgegründet. Die Bohrungen hier gehen mehr als 3 Kilometer in die Tiefe. Das Thermalwasser ist mehr als 160 Grad heiß. Und darin stecken etwa 180 Milligramm Lithium pro Liter, sagt Kreuter. Und dieser Bohrstandort hier in Insheim, das sei ja nur der Anfang. Vulkan Energie will künftig pro Jahr 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid im Industriepark Frankfurt-Höchst produzieren.
Dieses erste Cluster wird diese 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid produzieren. Dieses reicht für ungefähr 500.000 Automobilbatterien.
Das Lithium wird über einen Filter aus dem heißen Wasser herausgelöst, gesammelt und dann zur Weiterverarbeitung nach Frankfurt-Höchst gebracht. Die Abwärme des heißen Thermalwassers soll dazu genutzt werden, mit einer Turbine Fernwärme und Strom herzustellen. Klingt gut. Lithium, Fernwärme und Strom gewonnen im Oberrheingraben in Deutschland. Matthias Buchert beim Öko-Institut in Darmstadt, Leiter des Bereiches Ressourcen und Mobilität, meint dazu:
Immer vorausgesetzt, der Ansatz wird großtechnisch so umgesetzt. Das heißt, ich kann in großem Stil Lithiumverbindungen gewinnen und gleichzeitig Strom und oder Wärme aus der Geothermie erzeugen. In der Summe wäre das dann schon ein sehr attraktives Paket.
Bisher allerdings hat Vulkan Energieressourcen weder 10 Kilo noch gar eine Tonne Lithium produziert. Bisher steht nur die Pilotanlage und dort zeigt uns Horst Kreuter am Ende des Filterprozesses das Lithium.
Das ist ein weißes Pulver, es ist körnig, es sind kleine Kristalle des Lithiumhydroxids.
Dieses Material steckt in einem kleinen Glasröhrchen. Um wirklich große Mengen herzustellen, braucht Vulkanenergie mehr als 20 Bohrungen im Oberrheingraben. Und die große Anlage, um das Lithium im Industriepark Frankfurt-Höchst weiterzuverarbeiten. Das alles kostet etwa 1,5 Milliarden Euro an Investitionen. Allerdings, das könnte sich lohnen. Bisher kommt Lithium vor allem aus Australien, Chile oder China. Der CO2-Fußabdruck ist enorm. Da wäre die CO2-freie Lithiumgewinnung in Deutschland hochwillkommen. Autohersteller Stellantis beispielsweise, zu dem auch Opel gehört, hat deshalb in Vulkan Energieressourcen investiert und auch schon einen Liefervertrag für Lithium abgeschlossen. 2026 soll es losgehen.
Wussten Sie, dass allein in einem Windrad je nach Größe zwischen 300 und 500 Kilogramm sogenannte seltene Erdenmetalle stecken? Ob nun Lithium, Platin, Scandium, Magnesium, Kobalt, Gallium, Germanium, Kupfer oder Wolfram. Wenn es um die Rohstoffe der Zukunft geht, wird das halbe Periodensystem der Elemente aufgerufen. Heute ist der ARD-Thementag zum Kampf um Rohstoffe. Er greift den zentralen geopolitischen Konflikt unserer Zeit auf. Das weltweite Wettrennen um die Rohstoffe der Zukunft. Rolf Buschmann ist Experte für Abfall und Ressourcen beim BUND. Ich habe ihn gefragt, diese seltenen Erden stecken in Elektromotoren, Windkraftanlagen und Solarzellen, also in wichtigen Technologien für die Energiewende, die unsere Umwelt ja schützen soll. Die Gewinnung von seltenen Erden ist aber ein umweltschädlicher Prozess. Wie kriegen wir das zusammen?
Ja gut, das ist leider unser großes Problem. Viele der Sachen, die für uns gut sind in der Welt, sind leider mit Rohstoffen verknüpft. Und Rohstoffgewinnung ist grundsätzlich ein sehr intensiver Prozess. Wir wissen das von Öl. Und so ist es bei den Metallen insbesondere und insbesondere dann auch bei den seltenen Erdmetallen, weil die sind sehr weit verteilt und liegen in den entsprechenden Erzen auch nur in kleineren Mengen vor. Somit muss man ganz viel Erde und ganz viel Material bewegen, um letztendlich ein paar seltene Erden dort herauszuholen.
Die größten Vorkommen von seltenen Erden befinden sich in China. Die Abhängigkeit von China als einzigem großen Produzenten von seltenen Erden ist ein geopolitisches Problem. Wie steht es um die Versorgungssicherheit?
Wenn wir das so belassen und uns auf China verlassen, die haben 38% des Vorkommens des weltweiten und sie sind aber auch in der Verarbeitungsspitze, das heißt, fast 90% der Verarbeitung findet dort statt. Das heißt, alle seltenen Erden, die sonst auf der Welt gefördert werden, gehen dann auch noch hauptsächlich nach China, um dort weiterverarbeitet zu werden. Also daran muss grundsätzlich was geändert werden. Seltene Erden sind gar nicht so selten, wie man das dem Namen entnehmen würde. Sie sind durchaus überall in der Welt zu finden. Aber eben der Aufwand ist unterschiedlich groß und die Chinesen sitzen halt auf einem sehr großen Vorkommen, das relativ vergleichsweise dann einfach zu fördern ist.
Die größten Vorkommen von seltenen Erden in Europa befinden sich in Schweden und Finnland. Reichen diese Vorkommen aus, um die Abhängigkeit von China als einzigem großen Produzenten dann doch zu reduzieren?
Also die Abhängigkeit werden wir mit Schweden alleine sicherlich nicht reduzieren, weil dummerweise ja auch nicht alle seltenen Erden dann in den jeweiligen Vorkommen zu finden sind. Es gibt da, das ist geologisch bedingt, sicherlich unterschiedliche Anreicherungen und je nachdem, welche man gerade braucht, findet man die nicht unbedingt dann gerade auch in Schweden. Das heißt, wir werden weiterhin auch auf andere Länder zurückgreifen müssen. Ob das dann unbedingt China sein muss, muss man nicht sagen. Auch die USA hatten große Vorkommen, die Minen sind aber über lange Zeit gar nicht bedient worden, weil der ökonomische Druck so groß war. Also China hat dann auch billige Arbeitskräfte, unter welchen Bedingungen auch immer, die sie in die Minen schicken können. Und das war ein entsprechender Vorteil, der dann, sehe ich, gerade in den 2000er Jahren dazu geführt hat, dass die USA fast gar nicht mehr produziert und gefördert haben.
Gibt es eigentlich irgendwelche Alternativen zu den seltenen Erden?
Also die erste Alternative ist, dass wir unser Handeln ändern. Das heißt, wir müssen de facto unsere Produkte anders konzipieren, nämlich so, dass sie zirkulär werden, kreislauffähig. Und das ist bisher nicht der Fall. Wir gewinnen viel zu wenig aus den genutzten Materialien zurück. Das ist sicherlich nicht einfach, aber es hat viel mit der Konzeption zu tun, wie wir Produkte auch nutzen. Also suffizient, weniger ist auch ein Weg. Also Frage zu priorisieren, welche Produkte brauchen wir wirklich dringend? Ist es eine Flotte an SUVs, die über unsere Straßen brettern, oder sind es einige wenige gute Mobilitätskonzepte? Das ist so für einen Umweltverband sicherlich eine der essentiellen Fragen. Also wir müssen einiges als Menschheit tun, auch in der Art und Weise, wie wir konsumieren und welche Produkte wir wie lange auch nutzen.
Wo Sie Kreislaufwirtschaft sagen, wie weit kommen wir mit Recycling?
Ja, Recycling ist ein Hilfsmittel, um Ressourcenverbräuche zu reduzieren. Wir können uns aber leider nicht aus einer immer knapper werdenden Ressourcenversorgung heraus recyceln, weil es eben tatsächlich nicht einfach ist, gerade in Bauteilen verbaute und fein verteilte Stoffe wieder herauszuholen. Es hängt also davon ab, dass wir vor allen Dingen Produkte konzipieren, die lange, lange, lange genutzt werden können und nicht jedes Jahr ein neues Handy, was viele seltene Erden enthält, die dann nachher am Ende nicht wieder aus dem Material herausgeholt werden können. Also es ändert vieles, wenn wir andere Konzepte finden.
Und so ein anderes Konzept, wie würde das in Ihrer Idealvorstellung aussehen?
Also das setzt voraus, dass wir tatsächlich, wenn wir nachhaltige Energie brauchen, müssen wir entsprechend die Energiewende natürlich befördern. Wir brauchen ganz viel seltene Metalle und das heißt, wir müssen uns überlegen, was ist uns jetzt wichtiger? Ist es tatsächlich die große Autoflotte oder sind es die nachhaltige Energieversorgung? Und auch die Frage der Bauteile. Also wir brauchen Ökodesign für Produkte. Wir müssen Windanlagen, aber auch Kraftfahrzeuge und Mobilitätsstrukturen so konzipieren, dass sie, wenn sie am Ende ihrer Nutzungszeit sind, auch wieder rückbauen können. Und das heißt, Materialpässe für Produkte, die genau sagen, wo ist welcher Rohstoff enthalten, sodass es am Ende möglicherweise einfacher wird, diese auch wieder in einen Kreislauf zurückzuführen.
Der Kampf um Rohstoffe auf unserer Erde ist in vollem Gange. Die ganze ARD beschäftigt sich heute mit diesem Thema und zu sehen ist das unter anderem dann auch heute Abend im Fernsehen und in der ARD-Mediathek im Spielfilm Am Abgrund und auch in der gleichnamigen Dokumentation. Da geht es um die sogenannten seltenen Erden wie Cerium, Yttrium oder zum Beispiel Samarium. Allerdings ist der Begriff seltene Erden etwas irreführend. Tatsächlich handelt es sich um Metalle, die auch in China gar nicht so selten sind und wo sie in großen Mengen abgebaut werden. Wichtig sind sie für uns, weil wir sie brauchen, für E-Bikes zum Beispiel oder Windräder, Wärmepumpen, Elektroautos, Handys oder alles darauf ausgerichtet haben, sie brauchen zu müssen, unsere Gesellschaft und wie unser Wirtschaftssystem aufgebaut ist. Doch es gibt eine ziemlich einfache Alternative, nämlich einfach das nutzen, was wir schon haben, sprich Recycling.
In einer großen Halle der Entsorgungsfirma ZME Electronic Recycling in Heuchelheim bei Gießen. Hier landen die Elektrogeräte, die wir nicht mehr brauchen, wie PCs, Fernseher, Laptops und Lampen. Thomas Bautz steht an einer Werkbank, ausgestattet mit Hammer, Zange, Schraubenzieher und anderen Werkzeugen, um ausrangierte PCs auseinanderzunehmen.
Das ist ein PC, ein etwas älteres Modell. Und das wird jetzt zerlegt und in die verschiedenen werthaltigen Fraktionen sortiert. Als erstes werden die Kabel entfernt. Die Steckkarten entfernt. Hier habe ich verschiedene Platinen, die für uns von Wertstoffgehalt interessant sind.
Dazu gehören Gold, Palladium, Silber und seltene Erden. Sein Chef Bernhard Jehle, Geschäftsführer der Firma ZME Electronic Recycling, bezieht alle möglichen Elektro-Altgeräte aus den kommunalen Sammelstellen, wo wir Verbraucher sie abladen, wenn wir sie nicht mehr brauchen.
Unser Hauptaugenmerk ist tatsächlich hier aus den Geräten, die herauszuziehen, die besonders gefährlich sind, batteriehaltige Geräte. Und dann eben auch die Geräte, die werthaltig sind und eben dann weiter zu bearbeiten. Das heißt, von Hand zu demontieren, die Schadstoffe zu entnehmen, in entsprechende Behältnisse auch zu bringen.
So wird alles ordentlich sortiert und dann weitergeleitet an andere Firmen, die dann die Rohstoffe herausfiltern. Zum Beispiel, indem sie Platinen zermahlen und aus den Körnern dann Kupfer isolieren, um es schließlich einzuschmelzen. Und was ist mit den sogenannten seltenen Erden, wie zum Beispiel Neodym?
Wir wissen, dass da eben seltene Erden drin sind. Zum Beispiel, wenn Sie ein DVD-Laufwerk haben, dann ist ein Motörchen drin, der Neodym tatsächlich wahrscheinlich eben als Magnetmaterial hat. Aber wenn Sie sich den Haufen angucken, dann ist es wie ein Zuckerwürfel, den Sie eben in ein großes Schwimmbad reinschmeißen. Sie wissen, der Zucker ist drin, aber genau aus diesem Schwimmbecken wieder diesen Zuckerwürfel zu extrahieren, das ist praktisch unmöglich.
Deshalb ist er der Ansicht, dass es Sinn macht, sich heute schon auf die Zukunft vorzubereiten. Wenn dann in den kommenden Jahren E-Bikes, Elektroautos, Wärmepumpen, Klimaanlagen und Windkraftanlagen verschrottet werden, in denen Magneten verbaut sind, die seltene Erden enthalten. Das sagt auch Jürgen Gassmann im Fraunhofer-Institut IWKS in Hanau, wo zu diesem Thema geforscht wird.
Die Nachfrage nach Magneten in neuen Produkten ist sehr hoch. Allerdings haben die auch eine gewisse Lebenszeit und die sind einfach noch nicht am Lebenszeitende angekommen. Die Technologien des Recyclings, da sind wir eigentlich schon relativ weit, wenn die Magnete vor einem liegen. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man dann zu einem Recyclingprodukt kommt. Zum anderen muss man für eine Kreislaufwirtschaft wirklich auch den kompletten Kreislauf betrachten. Das heißt, es muss eine Sammlung geben für magnetwerkstoffhaltige Bauteile und diese Bauteile müssen demontiert werden.
Wieder verwerten statt importieren. Jutta Nieswand war das über die bessere Nutzung von seltenen Erden. Auch in Hessen. Schmutziges Geschäft, der Kampf um Rohstoffe der Zukunft. Das Thema heute im Hessischen Rundfunk und auch in der gesamten ARD.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.